Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Heise Meets, herzlich willkommen, Stefan Priebsch. Wer Stefan Priebsch noch nicht kennt, Stefan, sagt 2, 3 Sätze zu dir, bevor wir in Medias Res gehen.
Ich bin Stefan, ich bin ein Software Success Consultant. Das heißt, ich helfe Unternehmen, Software von einem Kostenfaktor zu einem Erfolgsfaktor zu bringen. Das ist eigentlich der kurze Elevator Pitch und mehr muss es auch gar nicht sein. Wer mich in die bevorzugte Suchmaschine oder KI eingibt, findet da typischerweise ganz viel über mich und das meiste davon ist sogar wahr.
Das meiste ist wahr. Ich habe auch etwas sehr gut versteckt auf YouTube von dir gefunden. Da hast du eine Gitarre in der Hand. Das steht jetzt aber nicht im Vordergrund.
Also das ist jetzt, du gräbst jetzt alte Kamellen aus. Wenn man weiß, wie man suchen muss, findet man Demos von einer Band, in der ich mal gespielt habe. Das ist aber jetzt schon so lange her, dass es schon fast nicht mehr wahr ist.
Ich ziehe trotzdem den Hut vor allen Menschen, die musikalisch sind, denn ich bin es leider nicht. Und neben der Musikalität hast du ein tolles Hobby, das du zum Beruf gemacht hast, wie du gesagt hast, nämlich Firmen auf dem Weg zum Einsatz der Software zu begleiten. Was ist dein Ansatz, wenn du in ein Unternehmen kommst? Wie gehst du daran?
Also ich muss ein bisschen ausholen, glaube ich. Ich habe irgendwann mal als Teenager, da war ich ungefähr 12, da hat mein Papa einen Computer mit nach Hause gebracht. Und ich damals, das war also so Anfang der 80er Jahre, was zur Hölle ist das? Und fand es dann aber sehr spannend und habe mich dann mit diesen Computerdingen so beschäftigt und habe dann irgendwann relativ schnell beschlossen, ich will Informatik studieren, weil ich Computer toll fand. Ich hatte das Glück, mein Studium schon durch eine Selbstständigkeit zu begleiten, weil man muss ja als Student irgendwie, braucht man ja ein bisschen Geld. Und dann hat sich schon die Möglichkeit gegeben, mich selbstständig zu machen. So als IT-Berater habe ich damals Vernetzungen gemacht. Das war damals noch so State of the Art. Ne? Novell Netware hat man da noch gemacht und so Kram. Und da habe ich für so Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte, habe ich so Netzwerke aufgebaut und die Computer administriert. Und da habe ich schon relativ schnell gelernt, dass dieses IT-Ding eigentlich so ein Menschen-Business ist. Wir müssen hier was machen für Menschen oder wir machen das für Menschen. Und wir müssen es auch so machen, dass die Menschen es mitgehen wollen und können. Und das zieht sich eigentlich so durch. Ich würde heute sagen, IT ist eigentlich, so wie ich es begreife, kein technisches Thema, sondern ein Menschenthema. Ich arbeite eigentlich mit Menschen. Ich arbeite mit Entwicklern und muss denen was beibringen, muss sie aus der Komfortzone holen, damit sie sich für neue Ideen öffnen. Wenn man mit Anwendern oder mit Fachexperten spricht, muss man auch in deren Welt sich begeben. Und es wird nicht besser, wenn man da dann anfängt, mit technischen Fachbegriffen um sich zu werfen, um also seine Kompetenz zu unterstreichen und dann irgendwie so ein Techno-Babble-Bullshit-Bingo, würde man auf Neudeutsch sagen, in den Raum zu werfen, das eigentlich keiner versteht. Und wenn ich ganz weit zurückdenke in der Schule, ich hatte sehr viele tolle Lehrer, aber einer ist mir in Erinnerung geblieben, das war ein Biologielehrer, der hat gesagt, das Beste an einem Nobelpreisträger ist, dass er einem 5-Jährigen sein Fachgebiet erklären kann. Und dieser Satz resoniert in mir seit meiner Kindheit, weil den habe ich mir gemerkt und ich finde den total toll, weil wenn du einem 5-Jährigen dein Fachgebiet erklären kannst, dann kannst du es eben ohne, sagen wir mal, Bullshit-Bingo und ohne diese Fachausdrücke. Und dann kannst du es und musst du es wirklich reduzieren auf das Einfache. Und in einer gewissen Weise ist das ein Kommunikationsansatz, der gut funktioniert. Ich möchte jetzt damit nicht den potenziellen Fachanwender oder Kunden zum 5-Jährigen degradieren, aber wir dürfen halt nicht eine Branchenkompetenz, wie wir sie aus der IT kennen, voraussetzen. Das heißt, ich muss die Leute in ihrer Sprache abholen, in ihren Worten. Ich muss mit ihnen gemeinsam ihr Problem verstehen. Das Problemverständnis, was Leute haben, ist ja teilweise ein komplett anderes, als was ich es habe. Und wir müssen erstmal auf ein gemeinsames Problemverständnis kommen und dann können wir von dort aus über einen Lösungsraum sprechen. Und das ist im Grunde mein Ansatz.
Und du hast darüber auch auf der OOP in München gesprochen. Das war eigentlich der Anlass, dass du dort einen Vortrag gehalten hast, der Anlass für diesen Podcast, weil wir gesagt haben, hey, das muss man doch, der Priebsch, dieser Teufelskerl, der kann doch so viele tolle Sachen erklären, das muss man etwas einem breiteren Publikum vorstellen. Wir sprechen über domänengetriebenes Modellieren. Das klingt jetzt für mich so, als ob das in dem Wortschatz eines Fünfjährigen noch nicht zwingend drin ist. Was ist domänengetriebenes Modellieren? Bitte schön, Stefan.
Also der Begriff, der geht zurück auf ein Buch von Eric Evans, was er, glaube ich, 2003 veröffentlicht hat, Domain-Driven Design, also domänengetriebene Entwicklung. Das ist auf Deutsch ein bisschen ein sperriger Begriff. In Deutsch würden wir irgendwie sagen, fachlichkeitsgetriebene Entwicklung. Und das ist eigentlich eine Entwicklungsphilosophie, die genau das beinhaltet, nämlich lass uns doch mal über die Fachlichkeit reden und aus der Fachlichkeit kommen und nicht so in die Technik eintauchen und nicht Technologie oder hypegetriebene Entwicklung machen. Und worum es in dem Workshop hauptsächlich geht, ist ein gemeinsames Verständnis zu haben. Wenn wir jetzt eine Problembeschreibung nehmen und mehrere Leute im Raum sind, die vielleicht auch einen unterschiedlichen fachlichen Background haben, dann ist es typischerweise so, dass jeder erstmal glaubt, für ein Problem eine Idee zu haben, oder jeder hat eine Idee und jeder glaubt, dass er die gleiche Idee hat oder sieht wie alle anderen, weil wir uns dann vielleicht auch oberflächlich mit ein paar Worten da kurz verständigen und dann sagen alle, ja, genau, ich habe auch so eine Idee. Was aber in der Realität passiert ist, dass wir ein sehr unterschiedliches Bild im Kopf haben. Wir interpretieren die Begriffe anders, wir im Detail sieht einer Probleme, die ein anderer gar nicht sieht, und der sieht aber für wieder andere Schwierigkeiten. Und was wir jetzt schaffen müssen, ist ein gemeinsames Bild zu schaffen und die Ideen und das Wissen, die Bilder, die in den einzelnen Köpfen sind, zu vereinheitlichen. Und das kann man sehr gut schaffen, indem man sich an die Grundregel hält, diskutiere nie etwas Unsichtbares. Ja, wenn wir über etwas reden, was nur in unseren Köpfen ist, dann ist es unsichtbar, dann werden wir da immer Reibungsverlust haben. Also müssen wir.
Nicht aus der Kommunikationstheorie, der so gemeinsame Zeichenvorrat, das muss einfach vorhanden sein.
Genau, wir müssen also das, was wir diskutieren, greifbar machen und im kollaborativen Modellieren, was dann im Prinzip unser Ansatz ist, unser Lösungsvorschlag, wie man domänengetriebene Entwicklung beginnen sollte. Wir modellieren gemeinsam das Problem beziehungsweise Lösungsideen zu diesem Problem. Da gibt es einen ganzen Baukasten von Methoden, sowas wie Eventstorming, sowas wie Domain Storytelling, sowas wie Architectural Roleplay. Und die haben alle gemein, dass sie eigentlich sehr, sehr leichtgewichtige Methoden sind. Also du musst nicht irgendeine Notation lernen, du musst nicht irgendwie ganz viel Tooling haben, um das machen zu können, sondern wir arbeiten eigentlich mit Strichmännchen, Pfeilen und Kästchen, Klebezetteln oder im Roleplay tatsächlich, indem wir einfach als Rollenspiel einen Prozess durchspielen. Und dabei
erklär uns das mal im Podcast ganz einfach. Also Rollenspiel. Ja. Wie läuft das bei dir ab? Welches Modell entwickelst du, um die Leute an die Hand zu nehmen, um ein tolles Ergebnis zu erreichen?
Ich sage den Leuten, spielt mir das mal vor. So, also da haben wir jetzt typischerweise eine Gruppe von Leuten im Raum und jetzt nehmen wir mal so einen Prozess wie was jeder kennt. Wir wollen ein Restaurant aufmachen. Ne? Dann haben wir irgendwie so ein paar Tische und dann haben wir eine Küche und dann haben wir eine Bar. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie geht das eigentlich? Was machen wir da eigentlich? Was brauchen wir eigentlich? So, und jetzt könnten wir einfach sagen, na gut, jetzt stellen wir mal einen Tisch dahin und da kommen jetzt zwei Gäste rein und setzen sich hin. Und dann ist die erste Frage schon mal, ja, kommen die da zur Tür rein und setzen die sich einfach hin? Oder wie machen wir das? Also dann hast du schon die erste Frage, gibt es da so einen Empfang, wo man die Leute begrüßt und wenn man ihnen einen Tisch zuweist, oder gehen die einfach rein und nehmen sich die selber an den Tisch? Die Frage wird wahrscheinlich relativ schnell aufkommen, wenn du sagst, ihr beide seid Gäste, setzt euch doch mal, kommt doch mal einfach rein ins Restaurant und setzt euch hin. Dann werden die da, der eine bleibt vielleicht stehen und sagt, müssen wir hier auf den Platz warten? Der andere sagt, ach, lass uns da einfach hinsetzen. Dann hätten wir jetzt hier an der Stelle schon ein Thema entdeckt gemeinsam, und zwar sehr leichtgewichtig. Und dann können wir sagen, na gut, wollen wir uns um das Thema jetzt in der Tiefe kümmern, oder ganz wichtig ist, dass da jemand am Flipchart steht und dann zum Beispiel aufschreibt, wir müssen darüber nachdenken, ob wir da so einen Empfang haben wollen oder nicht, beispielsweise als nachgelagerte Frage. So, dann setzen sich die Gäste dahin und dann stellt sich typischerweise so die Frage, so, was wollen die denn bestellen? Ja, da brauchen die eine Speisekarte. Ne? Also, wo kommt denn jetzt die Speisekarte her? Und da ist natürlich noch viel mehr dahinter, weil auf der Speisekarte müssen ja Sachen stehen, die vorab ja irgendwie aus der Küche kommen und auch mit irgendwelchen Einkäufen und so weiter hinterlegt sein müssen. Das heißt, das ist nochmal so ein komplett eigenes Thema, wo man dann sagen kann, na gut, für jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben eine Speisekarte, da stehen so ein paar Sachen drauf. Wir müssen uns aber dann nochmal irgendwo drum kümmern, wo kommt eigentlich diese Speisekarte her? So. Und in diesem Rollenspiel, wo man eigentlich immer wieder versucht, die Leute einfach in Rollen, du bist der Kellner, du bist der Barmann, du bist der Koch, ihr seid die Gäste, ja. Aus dem Moment heraus entdeckt man auf sehr schnelle, leichtgewichtige Weise, was eigentlich noch fehlt, was man braucht, welche Fragestellungen man hat. Und man stellt fest, dass es tatsächlich relativ herausfordernd ist, so einen Prozess einmal durchzuspielen. Wenn du nämlich dann irgendwann die Frage stellst, so, wo genau hattest du das Geschirr her? Mit dem, wo der Koch jetzt das Essen drauf gemacht hat? Und wo genau hast du jetzt eigentlich beim Abräumen das Geschirr hingebracht? Was passiert denn dann eigentlich damit? Das entdeckt man dann alles sehr, sehr schnell. Und es gibt natürlich auch andere Modellierungsmethoden, mit denen man, ich sage immer, jeder soll die Methode verwenden, die ihm am besten in der Situation am sinnvollsten erscheint. Meine Erfahrung ist, dass man mit einem Rollenspiel sehr schnell viele Probleme entdeckt und viele Themen und Fragestellungen, die man ansonsten mit anderen Modellierungsmethoden vielleicht gar nicht so streifen würde. Und darum geht es eigentlich, dass wir auf eine leichtgewichtige Art und Weise möglichst schnell viele Domain Discoveries oder viel Domain Exploration machen können, um es jetzt in Fachausdrücken oder in fancy Ausdrücken zu benennen. Oder anders gesagt, wir können sehr viel lernen. Ja, wir haben nach einer halben, dreiviertel Stunde Rollenspiel, haben wir sehr viele Erkenntnisse, sehr viele Fragen. Ich schreibe normalerweise dann immer so Zettel, dann zum Beispiel Teller wird einfach durch einen Papierzettel, wo Teller draufsteht, repräsentiert und den kann man dann auch rumreichen. Ja. Und für alle Artefakte, die wir entdecken, schreiben wir einfach so Zettel. Für die Rollen, die wir entdecken, schreiben wir Zettel. Die haben dann die Leute auch in der Hand. Also ich bin der Kellner, dann bist du quasi als Kellner beschriftet. Und am Ende der Session kann ich einfach alle Zettel einsammeln und habe dann schon eine erste Dokumentation, was haben wir denn alles an Rollen und was haben wir alles an Artefakten oder der Entwickler würde sagen Entitäten, Gegenstände, Objekte, was haben wir alles entdeckt, was brauchen wir. Ja? Und was halt ganz wichtig ist, das macht Spaß. Die Leute haben, wenn man sie nicht einlädt zum Rollenspiel, sondern das Rollenspiel sozusagen plötzlich passieren lässt, die haben einen riesen Spaß dran. Das merkst du, am Anfang sind so manche Leute etwas zögerlich und dann haben die plötzlich einen riesen Spaß dran, das durchzuspielen, wenn sie sagen, ja, pass mal auf, aber was ist denn wenn? Dann sage ich immer, Moment, gar nicht reden. Welche Rolle möchtest du jetzt haben? Dann spielst du es uns vor. Also wenn du quasi ein Problem diskutieren möchtest, dann ist der Vorschlag, dass du eine bestimmte Rolle einnimmst, dann sagst du, hey, lieber Kellner, ich tausche mal mit dir gerade Rolle, ich bin jetzt mal der Kellner und wenn wir den nächsten Durchlauf spielen, dann machst du einfach was Überraschendes, wo du dir denkst, ja, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teller runterschmeiße, ne? So. Und dann machst du das im Spiel und dann haben wir plötzlich eine interessante Reaktion von allen, weil du nämlich immer in diesem Moment garantiert in der Gruppe jemanden hast, der dir sofort, ja, wir müssen jetzt Folgendes beachten oder Folgendes machen. Und ich kenne keine andere Methode, wo du das so schnell und mit so viel Spaß herausfinden kannst. Zwei weitere Aspekte, die ich ganz toll finde, ist, du hast eine Rolle und du baust ein gewisses emotionales Attachment zu der Rolle auf. Also wenn ich als Softwareentwickler einen Prozess gespielt und erlebt habe und dann diesen Prozess in Software umsetzen kann, habe ich einfach in mir so ein Attachment. Ja, ich weiß, wie der Prozess sich anfühlt. Ich weiß, wie der Prozess abläuft. Ich war da mal mit drinnen. Da habe ich einen anderen Zugang zu, als wenn ich aus irgendeinem Jira-Ticket irgendwo gelesen habe, als Stakeholder möchte ich um zu und solche Sachen, ja. Das ist alles auch hilfreich, aber einmal in dieser Situation mit drin gewesen zu sein, glaube ich, hilft den Leuten, ein emotionales Attachment zu bauen, um dann einfach eine bessere Lösung zu liefern. Und wir haben alle Spaß gehabt. Und das macht halt auch eine positive Stimmung, dass die Leute sagen, hey, wir haben jetzt gemeinsam Domain Modeling gemacht und das hat Spaß gemacht. Das war nicht irgendwie dröge, das war nicht irgendwie, wir müssen da formalisiert, wir müssen da Technologie bla bla, sondern eigentlich sagt jeder für sich eigentlich immer, wenn er aus der Session rausgeht, hey, ich habe total viel gelernt. Ich habe total viele Sachen, über die ich noch nie nachgedacht habe, sind plötzlich auf meinem Radar und ich habe total viele Aspekte entdeckt, die eigentlich wichtig sind. Und das ist ja genau, was wir erreichen wollen. Ein gemeinsames Verständnis für die Domäne, damit wir dann eine möglichst angemessene Lösung entwickeln können. Also eine Lösung, die nicht technisch unnötig komplex ist. Eine Lösung, die nicht von den Anwendern, also die dann für die Anwender geeignet ist und nicht, wo wir dann das Problem haben, kann der Anwender das überhaupt akzeptieren, werden die Anwender das überhaupt so machen.
Ich gehe ja mit dir mit. Spaß steht im Vordergrund und so weiter. Aber nun gibt es den einen oder anderen, der mag kein Rollenspiel. Der zweite sagt vielleicht, du, ich lasse mich auf das, was der Stefan da vorschlägt, lasse ich mich nicht ein. Ich frage eine KI. Da stehen dir die Haare zu Berge, oder?
Naja, also erstens mal, hast du ja in jeder Methodik immer, also das ist auch ein Grund, warum ich das Rollenspiel so entwickelt habe. Du hast typischerweise einen Raum voller Leute und es gibt ein paar, die sind sehr aktiv. Das sind dann typischerweise die, die sich am Whiteboard versammeln, die dann mit den Markern in der Hand da Diagramme zeichnen oder Klebezettel dahin packen. Und dann hast du viele Leute, die sind nicht so aktiviert und dann fangen die irgendwann an, ihr Smartphone zu gucken oder so. Und ich habe mich immer gefragt, wie schaffe ich es, möglichst viele Leute zu aktivieren und sie einzubeziehen, weil ich glaube, dass jeder, der da in dem Raum ist, auch wertvolles Wissen hat und was Wertvolles mitbringt. Also ist genau die Idee, ich möchte eigentlich die Leute aktivieren. Wenn jetzt jemand sagt, ich finde Rollenspiel doof, naja, es gibt ja in dem Rollenspiel auch die Rolle zum Beispiel des Dokumentierers. Möchtest du dann am Flipchart stehen und möchtest du Fragen, die auftauchen, aufschreiben? Oder bist du jemand, der Domain Storytelling total gern mag? Dann bitte dann schreib mit und dokumentiere eine Domain Story in einem Format oder mach es in einem Format deiner Wahl. Also es gibt da auch sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch die Rolle, die ich Analyst nenne, wo ich mich einfach als Beobachter hinsetze und sage, okay, ich gucke mir an, wie die Gruppendynamik hier ist und habe dann auch vielleicht Ideen, okay, aber tut mir leid, also da machen sie was falsch, dann kann ich das irgendwie aufschreiben und dann haben wir es zumindest auch irgendwo dokumentiert und entdeckt. Also selbst wenn jemand nicht aktiv in der Rolle mitspielen will, kann er da seinen Platz finden. Meine Erfahrung ist, dass am Anfang die Leute immer sehr zögerlich sind und dann kommt aber irgendwann jemand, der sagt, naja, aber dann brauchen wir doch jetzt hier, wir hatten in dem OOP-Workshop hatten wir eine Landwirtschaft, also wir wollen landwirtschaftliche Produkte zum Konsumenten bringen und dann sagt jemand, ja, wir brauchen ja den Landwirt. Und dann sage ich typischerweise, ja, du hast gerade den Landwirt entdeckt und dann drücke ich ihm einen Zettel in der Hand und einen Stift und dann schreiben sie da Landwirt drauf und dann haben sie diese Rolle geerbt. Und sie können die Rolle dann auch wieder abgeben, weil wir können die Rollen ja tauschen, was wir insbesondere machen, wenn wir Besonderheiten einbringen wollen. Also meine Erfahrung ist, dass die Leute dann mit einer großen Begeisterung dabei sind. Ich hatte aber auch gerade im OP-Workshop, wie man ja gesagt, naja, wir sind so ein eher konservatives Enterprise. Wenn ich jetzt da meine Manager zum Rollenspiel einlade, dann kommen die nicht. Dann sage ich, naja, dann lade
sie. Wäre jetzt meine Frage gewesen, wie holt man alle ab?
Ja, also ich lade die Leute nicht zum Rollenspiel ein, sondern ich sage, ich stelle am Anfang so eine Frage, wie würden wir das jetzt hier machen? Wie würden wir vorgehen? Was habt ihr für Ideen? Wie modellieren wir das? Und dann ist da meistens so ein bisschen so eine Unsicherheit und dann sage ich sowas wie, hey, probieren das doch einfach mal aus. Also wie ist denn das dann? Vielleicht kannst du mal hier und dann gleitet man so in das Rollenspiel hinein und das hat für mich bis jetzt tatsächlich immer funktioniert. Ja? Und ich glaube, wenn es die Leute einmal gemacht haben, dann ist auch da die Hürde überwunden, dann kann man ja auch sagen, also wir wollen da jetzt irgendwie weitermachen. Wir hatten gute Empfehlung ist am Anfang den Happy Path anzugucken, also den Gutfall, also wenn die Leute kommen ins Restaurant, essen dort, bezahlen, sind glücklich und dann wollen wir vielleicht in einer nachfolgenden Session uns mal speziell so Fehlerfälle angucken. Ne? Was ist denn, wenn die Leute nicht bezahlen wollen oder wenn die Kreditkarte nicht akzeptiert wird oder was man da alles für Szenarien jetzt sich überlegen könnte, die man ja auch in so einem Rollenspiel ganz wunderbar ausprobieren kann. Ne? Und dann hast du halt einen Kunden, der dann ungeduldig wird, weil er sagt, sag mal, ich sitze jetzt seit einer halben Stunde und möchte bei euch bezahlen und irgendwie geht das jetzt gerade nicht. Ne? dann habe ich was, womit ich arbeiten kann. Was ich jetzt in einem eher theoretischen Ansatz wie ein Eventstorming, wo ich dann vielleicht einen Klebezettel mache und da steht drauf, die Kreditkarte wurde abgelehnt. Ja, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich, ne? Aber was man auch sagen muss, weil es gibt ja sehr viele Leute, die immer glauben, es gibt einen goldenen Hammer, es gibt die eine Methode, the one to rule them all, das ist natürlich nicht richtig. Also du brauchst immer einen Mix aus Methoden. Ich finde, dass ein Rollenspiel sehr gut für die schnelle Discovery da ist und komplementierend zu dokumentierenden Methoden ist. Also ich sage, du brauchst auf jeden Fall auch eine Dokumentation und die kannst du auf verschiedene Weisen machen. Und das muss ein Rollenspiel ergänzen. Ich würde also nie den Anspruch erheben, es gibt jetzt ein Format und das ist jetzt gerade das, weil es von mir kommt, ist das Einzige, was ihr braucht und alle anderen könnt ihr vergessen. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Man muss immer im Kopf behalten, dass die Formate nur dafür da sind, unseren gemeinsamen Denkprozess zu strukturieren.
Ich lerne da draus, Moderation ist enorm wichtig. Du holst alle ran und passt auf, dass sich alle ordentlich austauschen. Und wir haben ausführlich über das Rollenspiel gesprochen. Wenn das nun aus irgendwelchen Gründen scheitert, nicht zustande kommt, nicht möglich ist oder wie auch immer, welche Methoden hast du noch in petto?
Naja, also das Rollenspiel ist ja typischerweise was, wo wir sagen, wir haben einen neuen Prozess, den wir entdecken wollen oder wir wollen diesen Prozess mal überdenken. Dann ist ja typischerweise so dieses Spannungsfeld, ich habe eine existierende Lösung, teilweise auch mit Software. Und die Frage ist, was macht denn eigentlich diese Software? Also die Frage, was ist eigentlich aktuell unser Prozess? Wenn du das in Software hast, dann ist es eine eher technische Fragestellung, dann musst du quasi aus der Software rauskriegen, wie ist denn eigentlich aktuell der Prozess? Das könnte man oder würde man dann vielleicht über Analysen der Software machen, dass man da reinguckt, dass man da vielleicht Characterization-Tests einsetzt, um rauszukriegen, was passiert denn da eigentlich? Für den Happy Path, für den Standardfall ist es immer total klar, aber in den Sonderfällen ist halt immer die Frage, was passiert denn, wenn das und das irgendwie, wenn Mars und Jupiter in einer seltsamen Konstellation stehen, dann weiß keiner mehr. Da könnte ich jetzt natürlich in der Software einen Test dafür schreiben und sagen, ich provoziere diese Situation in einer Testinstallation meiner Software und dann sehe ich, was da rauskommt. Also wenn das die Situation ist, dann muss man da vielleicht tatsächlich über die Software kommen. Wenn es ein Prozess ist, den wir neu abbilden wollen, dann muss es über die Leute und über das Prozessverständnis gehen. Und da kannst du sowas wie Eventstorming machen, dass du sagst, wir schauen uns mal an, welche fachlichen Ereignisse gibt es und die schreiben wir einfach auf orange Klebezettel. Das ist so eine lustige Konvention, die aus einem Fehler entstanden ist, weil man geglaubt hat, gelb wäre wichtig und davon habe ich am meisten und in Wirklichkeit sind diese fachlichen Ereignisse sehr, sehr wichtig. Das wäre Eventstorming. Im Domain Storytelling ist es so, dass der Fachanwender quasi seine Geschichte erzählt, was der Reihe nach passiert und man das in so einer Art Sketchnotes mitschreibt. Das setzt aber voraus, dass du halt einen Fachanwender hast, der dir diese Story so erzählen kann. Ja? Das ist immer die Frage, was ist denn überhaupt die Ausgangssituation und was ist dann überhaupt die Fragestellung? Da ist, glaube ich, da hat man eine relativ große Bandbreite von Moderationstechniken oder auch Collaborative Modeling Methoden. Hängt auch immer sehr stark davon ab, was ist im Team schon etabliert. Wenn die eine Methode haben, mit der sie gut arbeiten können, warum soll ich dann die Methode wechseln? Manchmal ist aber gerade das wieder der richtige Punkt, um zu sagen, ich hole die mal raus aus ihrer, die sind da in so einer Denkschleife, die sind in so einer Ecke, ne? Und dann mache ich jetzt mal was ganz anderes, um ihnen mal eine neue Perspektive zu geben. Also, wie wir eingangs schon gesagt haben, das ist ein sehr stark menschliches Thema, wo man sehr stark mit der Gruppe im Moment einfach arbeiten muss. Was habe ich hier für Menschen? Was habe ich jetzt hier für Befindlichkeiten? Was habe ich jetzt hier für Potenziale? Und dann muss man gucken, dass man das Ganze in die richtige Richtung entwickelt kriegt. Und ja, das Feedback kriege ich auch immer wieder. Moderation ist an der Stelle sehr wichtig. Gerade wenn du sehr technische Leute hast, sind die sehr gut darin, Sonderfälle zu entdecken. Und noch besser darin, dann in Diskussionen über diese Sonderfälle abzutauchen. Was passiert denn, wenn? Und dann kommen halt wirklich Sachen, die quasi wirtschaftlich eigentlich nicht relevant sind, weil sie alle Jubeltage mal vorkommen. Die werden aber dann sehr schnell zum Zentrum der Diskussion. Und da bin ich als Moderator immer sehr stringent, greife dann ein und sage, okay, wir haben das jetzt erkannt, dass das ein Problem ist. Lass uns das mal sozusagen in so Backlog schreiben. Und ganz oft weiß ich genau, das wird wahrscheinlich nie wieder auf den Tisch kommen, weil dann, wenn das Backlog das nächste Mal angeguckt wird, sag mal, ja, das ist jetzt ein Fall, der ist gerade nicht wirklich so wichtig. Also den können wir auch dann irgendwie erstmal ignorieren. Und das ist eigentlich der sozusagen der Moderationstrick, die Entwickler ein bisschen aus dieser Sonderfalldenke zu kriegen und auf diesen, wir nennen das Happy Path, zu fokussieren. Was passiert eigentlich idealerweise? Weil wir wollen ja als Firma A, unsere Kunden glücklich machen und B, auch dann natürlich Geld damit verdienen. Und das ist eigentlich der wichtigste Aspekt. Wo kommt die Wertschöpfung her? Wo kommt unser Umsatz her? Und wo kommen unsere zufriedenen Kunden her? Das müssen wir rauskriegen und da müssen wir besser werden. Und die ganzen technischen Sachen, die sind spannend und cool, ganz oft aber wirtschaftlich gar nicht so interessant, die wirklich in die Tiefe zu verfolgen.
Das ist aber deine Erfahrung. Also du verhinderst im Gespräch quasi, dass sich Teilnehmer recht früh auf bestimmte Techniken, ich sag mal in Anführungszeichen, einschießen und sagen, ach, die Lagerverwaltung, das macht der SQL-Server oder irgendwas Spezielles. Das blockst du über Moderation ab.
Ja, tatsächlich ist mein Ansatz, also auch im Rollenspiel und in anderen Moderationsmethoden zu sagen, was ist denn im Kern der Prozess, den wir hier abbilden? Also selbst wenn wir da schon etabliertes Unternehmen haben, sich einmal auf diesen Kernprozess zurückzubesinnen und sagen, was ist eigentlich das, was da wirklich vom Kundenwunsch bis zum Umsatz sozusagen uns führt? Was muss denn da alles passieren? Oftmals hilft es, diesen Fokus da reinzubringen, damit die Leute sagen, okay, also wenn das der Fokus ist, dann sind ja ganz andere Sachen wichtig als, ist das jetzt diese Software oder ist das ein SQL-Server oder ist das ein Konkurrenzprodukt oder müssen wir das jetzt in der Programmiersprache oder in der Programmiersprache lösen? Ja, das ist, Entwickler hören das vielleicht immer nicht so gerne, weil natürlich genau wie du jetzt zum Beispiel, du bist ein Englisch-Dolmetscher, dann tust du dich halt schwer, wenn ich sage, kannst du mal eben Französisch dolmetschen, ja? Dann würdest du halt immer dazu tendieren, das Gespräch auf Englisch führen zu wollen. So hat halt ein Entwickler auch seinen Background und sagt halt von daher, ich fühle mich in diesen Technologien wohl und ich würde quasi immer dazu neigen, vorzuschlagen, diese Technologien einzusetzen.
Man kann also es ja back noch to the roots.
Ja, man kann es ja noch einen Schritt weiter denken. Also wenn du einen Entwickler fragst, was ist denn die Lösung zu meinem Problem, dann kriegst du sehr wahrscheinlich die Antwort, wir entwickeln was. Weil du ja einen Entwickler fragst. Ja? Wenn du das anders nennen würdest, also vielleicht einen Problemlöser oder einen IT-Dienstleister, einen internen und sagst, pass mal auf, du hast quasi einen größeren Lösungsraum als Software zu entwickeln, weil du könntest auch Softwarelösungen, die es schon gibt, verwenden. Ja, dann haben wir eine ganz andere Möglichkeit, also einen ganz anderen Lösungsraum, über den wir sprechen können. Vielleicht ist es dann viel schlauer, etwas nicht zu entwickeln, sondern was Fertiges zu verwenden. Und im Domain-Driven Design schon Eric Evans damals hat im Prinzip aufgeschrieben und gesagt, ihr müsst rauskriegen, was ist eure Kerndomäne, was ist eure Core-Domain, was ist das, was euch einzigartig macht als Unternehmen? Was ist das, wo ihr Geld verdient damit, wo euer Wettbewerbsvorteil liegt? Da solltet ihr hingucken und das solltet ihr richtig genau analysieren und modellieren. Und so generische Teilfachlichkeiten, generic Subdomains im Englischen, ich habe es jetzt blöd übersetzt, also so Teile, die jeder auch, mit denen jeder auch zu tun hat, wie zum Beispiel Buchhaltung. Ja, da bist du in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet. Das Gesetz sagt zwar nicht genau, wie du es machen musst, aber sagt, dass es machen musst. Also muss jedes Unternehmen Buchhaltung machen. Das ist aber typischerweise kein differenzierender Faktor. Also keiner ist am Markt erfolgreicher, weil er jetzt besser Buchhaltung macht als die anderen, sondern das geht man halt zur DATEV oder so. Ne? Also da ist jetzt eigentlich kein großer Blumentopf zu holen, außer du bist die DATEV selber, dann wäre natürlich Buchhaltung deine Kerndomäne. Da musst du dann drauf gucken. Wenn man diese Denkweise so ein bisschen einnimmt, dann sieht man relativ schnell, dass man eben gar nicht alles als Software selber bauen kann und sollte auch und gerade mit der KI, die wir heute zur Verfügung haben, ja, sondern dass man vielleicht viel mehr darauf setzen sollte, bereits vorhandene Lösungen miteinander zu integrieren und dann gucken, wo man Mehrwert schafft. Aber du hast ja diese KI-Frage, glaube ich, noch mit einer bisschen anderen Motivation gestellt. Also dazu auch noch mal was. Ich glaube, dass wir heute an einem Punkt sind, wo wir mehr und mehr, wir müssen akzeptieren, dass dieses KI-Thema da ist und wir, glaube ich, sind uns alle einig, das wird nicht mehr weggehen. Ich habe relativ gute Erfolge damit, zum Beispiel in so einer Sitzung, wo man modelliert, wo ein bestimmter Fachexperte nicht da ist. Also es ist jetzt gerade kein Anwalt da oder keiner aus der Rechtsabteilung. Dann könnte man jetzt entweder sagen, ja, wir klammern das Thema ganz aus, wahrscheinlich eine schlechte Idee. Man könnte sagen, wir machen wilde Annahmen. Wenn ich jetzt als Entwickler irgendwelche juristischen Annahmen mache, ist na, vielleicht auch nicht so.
So semi.
Genau, wir könnten jetzt aber sagen, wir nehmen irgendwie so ein ChatGPT oder sowas und sagen, du bist jetzt Rechtsanwalt und wir haben jetzt folgende Frage an dich, was würdest du denn antworten? Und da kommt jetzt eine Antwort raus, die natürlich, die kann natürlich fantasiert sein, aber die ist vielleicht auch, also die ist besser als nichts und die ist besser als gar nichts zu haben. Und ich habe jetzt immer wieder Erfolgsberichte gehört von Leuten, die in solchen Konversationen KIs dann in Rollen gestellt haben, gesagt, du bist jetzt quasi der Fachexperte für dies oder das, was ist denn deine Position? Oder stell dir mal vor, du bist der Anwender von so einem System, was wären denn jetzt deine Bedürfnisse und Wünsche? Und da kriegst du auf jeden Fall, sage ich mal, eine gute Inspiration raus. Du kriegst also einen Input. Du kriegst etwas Verwertbares. Das heißt ja nicht, dass wir blind dem folgen müssen, was die KI da jetzt ausspuckt. Ja? Ein bisschen in die Zukunft gedacht. Unter den Fachleuten, da viele warten einfach nur eigentlich nur drauf, dass die KI dann quasi als sozusagen gleichberechtigter Gesprächspartner irgendwann am Tisch sitzt. Also die hört dann mit zu und die schaltet sich halt dann ein, wenn sie was zu sagen hat oder wenn man sie was fragt. Das kann ich mir jetzt durchaus auch vorstellen. Ist dann vielleicht ein bisschen scary. Oder
in der Tat.
Mit Alexa haben das viele Leute ja freiwillig schon zu Hause genauso, dass da Alexa immer zuhört. Und wenn du dann sagst, Alexa, kannst du mal bitte hier irgendwie einen Witz erzählen? Na, dann macht ihr das ja. Also,
aber bevor wir über diese Zukunft reden, lass mich noch mal ganz kurz einhaken. Der Workshop ist beendet. Die Runde ist abgeschlossen. Wo ist jetzt der Benefit, wenn Stefan Priebsch nach Hause geht? Was habe ich als Unternehmen davon? Was passiert da? Welche konkreten Ergebnisse habe ich nach der Modellierung?
Also, du hast ein Modell. Ein Modell ist ja immer eine vereinfachte Abbildung der Realität. Wir müssen, und das ist die Kunst, wir müssen die Realität vereinfachen, weil die Realität halt so schrecklich komplex ist, dass man das alles gar nicht berücksichtigen kann. Also wenn man sich überlegt, dass man Menschen betrachtet und dann würde man jetzt aber biologisch da reinzoomen und dann spricht man von Zellen und Hormonen und so, dann hast du ja eine gigantische Komplexität in dem System Mensch. Und das abstrahieren wir typischerweise weg, indem wir sagen, ja, der Priebsch, der hat da ein Gesicht und was hinter dem Gesicht da so alles passiert, das ignorieren wir. Und das ist ein Modell zu schaffen. Du schaffst immer eine Abstraktion, du lässt also immer Details weg. Und das ist die wichtige Frage, lasse ich die richtigen Details weg? Also abstrahiere ich hoch genug, aber bin ich detailliert genug, damit mir nicht hinten raus etwas fehlt, was für mein Modell wichtig ist? Ne? Also in der sozusagen in der Menschheitsgeschichte haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, gelernt, dass bei der Abstraktion Mensch wir auch ein bisschen gucken müssen, wie geht's dem einen Menschen gerade und das auch in der geschäftlichen Beziehung mit zu berücksichtigen. Und es war vielleicht vor 30, 40 Jahren weniger so. Da hat man gesagt, ja, Mensch, du bist halt irgendwie so ein, ne, Kommunikationspartner irgendwie. Da, so. Also da glaube ich, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man dann eine Abstraktion auch über die Zeit immer wieder evolvieren muss. Also wir müssen jetzt Dinge betrachten, die wir bis jetzt ignoriert haben oder vielleicht gar nicht gesehen haben. Also nein, ignoriert, man muss unterscheiden. Wir haben sie gar nicht gesehen. Oder wir haben sie bewusst ignoriert. Wir wussten, dass sie da sind und gesagt, nee, das gehört jetzt nicht in unser Modell. Also, du kriegst aus dem Workshop so ein Modell. Und das ist immer ein Work in Progress, ein Stand, den du hast. Entweder ein sehr, sehr grob granulares Modell oder an manchen Stellen schon sehr fein granuliert. Normalerweise ist Modellieren etwas, was du zyklisch immer wieder machst. Du fängst also mit einem Big Picture an. Wie sieht denn der übergeordnete Prozess aus? Wie erreichen wir unsere Ziele? Und dann gräbt man sich so nach und nach in Detailfragestellungen, in Teilprozesse, in was ist außerhalb des Happy Paths, was passiert, wenn was schief geht, rein und versucht das auf der Modellierungsebene zu verstehen, weil das ist halt immer eine Session, die hat give or take so eine Stunde vielleicht oder zwei. Und wenn du nach zwei Stunden weißt, was nicht funktionieren wird oder was man besser nicht versucht, ist es deutlich günstiger, als ein Entwicklungsteam da erstmal wochenlang Software bauen zu lassen, um dann die fertige Softwarelösung anzuschauen und sagen, oh super, das ist nicht das, was wir brauchen. Ja? Also wir versuchen hier, die Feedback-Loop zu verkürzen. Und was diese Workshops geben, ist eben das Angebot, diese Feedback-Loop deutlich zu verkürzen und sehr schnell zu Ergebnissen zu kommen, die uns ersparen, dass wir hinten raus eine unnötig komplexe oder gar die falsche Software bauen.
Das heißt, nach der Modellierung ist eigentlich vor der Modellierung.
Ja, genau. Also das steht ja schon im agilen Manifest, ne? Wir arbeiten iterativ. Und iterativ ist was anderes als inkrementell. Ne? Viele Leute werfen das in einen Topf. Inkrementell heißt, ich füge immer mehr hinzu. Iterativ heißt, ich werfe auch mal das weg, was ich schon habe und mache es neu. Ja? Das steht da schon im agilen Manifest. Und das ist auch meines Erachtens nach der einzige Weg, wie man wirklich auf Dauer arbeiten kann. Das siehst du beispielsweise, wenn du eine Städtearchitektur anschaust, da hast du Häuser, die sind zig oder hunderte von Jahren alt und irgendwann wird so ein altes Haus mal abgerissen und wird dann neueres hingebaut. Ja? Kein Mensch kann sich leisten, eine ganze Stadt auf einmal einzustampfen und neu zu bauen, auch wenn wir sagen, oh, die Gebäude von damals sind aber echt schlecht isoliert, die verbrauchen wahnsinnig viel Energie, will man eigentlich so gar nicht haben. Ja, richtige Erkenntnis. Trotzdem können und wollen wir es uns nicht leisten, die ganzen Dinger jetzt einfach wegzuhauen und neu zu bauen. Also du hast immer so einen Kreislauf des Lebens, ne? Würde es im König der Löwen heißen. Ja? Und das hast du auch in der Software. Und das ist ein Zyklus aus Modellieren, Umsetzen, schauen, was haben wir erreicht, Kurskorrektur, wieder zurück in die Modellierung.
Also Mietz, wir haben irre viel gelernt von Stefan Priek, weil wir haben mit Musik angefangen. Wir haben mit dem König der Löwen geendet. Und dazwischen war ganz, ganz viel Wissen. Stefan, herzlichen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.